Willkommen und schönen guten Abend zu einer weiteren Folge des Ox Podcasts. Ich sage immer guten Abend, weil der Zeitpunkt, zu dem ich diesen Podcast aufnehme, einmal mehr der frühe Abend ist. Die Abendsonne scheint mir hier ins Gesicht. Und mir gegenüber sitzt, beleuchtet von einem Strahler in seinem Büro, Gunnar von Gunnar Records. Hallo Gunnar.
Hallo Joachim. Schön, dass es klappt.
Wir sind ja... Ich habe gerade schon gesagt, Gunnar von Gunnar Records. Das ist ja so für mich immer so ein Running Gag, Leute nach dem Namen zu fragen. Also kann es sein, dass der Labelname irgendwas mit dem Namen des Betreibenden zu tun hat?
Ja, in diesem Fall ist es natürlich so. Es ist so ein bisschen der Sache geschuldet, dass ich natürlich, als ich meine erste Platte machen wollte, und es war ja wirklich so gedacht, dass ich nur eine Platte rausbringe, weil ich dachte, das muss man auf jeden Fall auf seiner To-Do-Liste erledigt haben, dachte ich, okay, eine Platte machen und ich brauche jetzt einen Namen dafür, und ich hatte nicht wirklich einen Namen. Und das war so, dass die ganzen amerikanischen Bands, mit denen ich zu tun hatte, die konnten meinen Namen einfach nicht aussprechen. Und da war ich halt immer Gunner. Und genau, weil mir nichts Tolles einfiel und ich aber mit Gunner Records auch schon gleich ein Logo im Kopf hatte, ist es Gunner Records geworden.
Erklär mal dein Band-Logo, beschreib uns mal dein Label-Logo.
Das Label-Logo ist eine Hand und... Genau, da fällt die Pistole gerade aus der Hand raus, weil das Label natürlich so entwaffnend gut ist. Das war jetzt ein Scherz. Aber genau, das war einfach eine alte Grafik, die schon ewig bei uns in der WG am Kühlschrank hing. Und da habe ich gesagt, alles klar, das ist mein Logo. Und so kam das zustande. Also das, da steckt auch nicht viel dahinter.
Aber es bricht ja zumindest das Logo, wenn man das sieht, und der Name. Denn natürlich, wir leben in Kriegszeiten, müssen wir leider gerade sagen. Gunner ist also ein Bordschütze, glaube ich, irgendwie im Militärjargon. Oder war es früher auf dem Walfänger? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eigentlich ein relativ kriegerischer, militaristischer, unfriedlicher Name. Und das ist natürlich eine Pistole, die aus der Hand fällt, das pazifistische Gegending dazu. Habe ich das schön interpretiert?
Ja, das ist auch tatsächlich eher der Gedanke als andersrum. Wie gesagt, das Gunner bezieht sich definitiv nicht auf Krieg, sondern geht eher in die auf meinen Namen zurück. Und das Logo, das sollte auch absichtlich, es ist keine Pistole, die auf dich zeigt, sondern eine, die aus der Hand fällt. Also das ist schon richtig so.
Du erwähntest schon gerade jene ominöse erste Platte. Das war wann, was?
Da ich ja in diesem Jahr mein 15-jähriges Jubiläum feiern will, ist das so 15, 16 Jahre her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und das war Mischief Brew, Smash the Windows. Das war meine erste Platte.
Was hat dich mit dieser Band verbunden? Warum musstest du, warum war die so wichtig oder gut, dass du sagtest, dafür mache ich jetzt einfach mal so ein Label?
Ja, das ist so ein bisschen darauf zurückzuführen, dass ich ja in der Zeit viel unterwegs war als Fahrer von Bands und zum Teil auch Tourmanagement und Merchverkauf, solche Sachen habe ich halt gemacht. Und unter anderem für zwei Bands, die ich das gemacht habe, das waren World Inferno Friendship Society aus New York und auch Against Me zu der Zeit. Und ich bin dann nach Amerika rüber geflogen und habe World Inferno Friendship Society dort besucht und bin auch da mit denen ein bisschen rumgetourt. Und bei einer Show in Philadelphia habe ich mich da auch mit Against Me getroffen. Also da waren World Inferno, Against Me. Und dazu kam dann, dass die sagten, in einer Kneipe würde ein Freund von denen spielen. Und das war nämlich Eric Peterson von Mischief Brew. Und dann sind wir gemeinsam darüber gegangen, haben da ein paar Bier getrunken, haben ihn kennengelernt und er hat gesagt, er würde eigentlich auch ganz gern mal nach Deutschland rüberkommen oder eine Platte machen, ob es da nicht eine Chance gibt. Und dann war so, ja, ich kenne jemanden, der das vielleicht macht weil zu der Zeit bin ich halt ziemlich viel gefahren für Ingo Ebeling, der The Company with the Golden Arm macht. Und das war halt auch das Label. Und da dachte ich, ach, ich gebe das einfach an den Ingo weiter und der macht das schon. Und der Ingo hat aber dann zu mir gesagt, weißt du was, warum machst du das nicht selber? Warum soll ich das machen?
Du hast DIY, noch DIY.
Genau, kümmere dich drum so. Genau, war halt sehr sympathisch. Musik fand ich auch gut. Insofern ist es das geworden.
Du erzähltest schon, du hast ja gerade schon eine sehr gute so Voreingrenzung vorgenommen. Also eben, so ein wichtiger Punkt ist Ingo Ebeling, The Company with the Golden Arm. Da habe ich, aber das können wir nachher noch privat dann weiter besprechen, tatsächlich heute noch den mich damit beschäftigt. Sehr wichtiger, für eine Zeit lang sehr wichtiger DIY-Booker und Labelbetreiber aus Hamburg, der jetzt in den letzten Jahren allerdings sich da relativ daraus zurückgezogen hat, der wiederum mit The World Inferno Friendship Society verbunden war. Und gleichzeitig sagtest du Against Me, eine wichtige Band. Und das grenzt ja schon das Ganze sehr stark ein in eine, so eine gewisse, ja, ich sagte gerade DIY, aber in so eine DIY- durchaus auch politisch angehauchte oder geprägte Teil der Punk-Szene, der jetzt ja, wie soll ich sagen, also es ist ja auch der Bereich, in dem du dich jetzt mit deinem Label, mit den sämtlichen weiteren Bands irgendwie auch so bewegst. Und da gehen wir vielleicht noch im Detail drauf. Aber was für ein Setup war das? Was war dein Punk damals, in dem du dich bewegt hast?
Ja, damals war es tatsächlich noch viel politischer, als es heute war. Also ich habe ja dann in den späteren, bei den späteren Veröffentlichungen, oh ja, bei den späteren Veröffentlichungen durchaus auch mal eine Band gehabt, wo man jetzt nicht unbedingt sagen muss, dass sie hochpolitisch ist, sondern das war dann halt eher so poppiger Punk, wo man wirklich keinen politischen Background hatte. Aber damals bei Mischief Brew war es halt ein starker Anarcho-Punk-Background, der da war. Und der war mir auch schon wichtig. Also das ist ja so, in den 90ern habe ich das Gefühl, war das halt alles auch noch viel politischer. Also die ganze Punk-Szene, da hat man sich viel mehr Gedanken auch bei Musik gerade gemacht, dieses Texte lesen, das war eigentlich eine erste Sache. Wenn man ein Album hatte, hat man sich mit den Texten auseinandergesetzt. Genau, und das war halt in der Anfangszeit, war mir das da auch total wichtig, dass das irgendwie eine politische Message irgendwie hat. Das ist aber dann durchaus weicher geworden und da braucht man auch gar nicht so weit gucken, weil das zweite Release war schon The Gaslight Anthem und die würde ich tatsächlich nicht als eine politische Band bezeichnen. Ne?
Ja, du kommst aus Bremen, bist du tatsächlich so ein Born Bremen sozusagen oder ist das bist du da später erst hingezogen? Also ist das deine Hood sozusagen, Bremen, die Szene dort?
Ich bin zugezogener, ja, ich bin Schleswig-Holsteiner, ich komme eigentlich aus Bad Bramstedt, das ist so eine Kleinstadt, so circa, ich würde jetzt mal sagen 30, 40 Minuten nördlich von Hamburg, genau, aber da gibt schon ziemlich viele kreative Köpfe, die daherkommen, die auch heute noch in Musik aktiv sind. Unter anderem Ingo Ebeling kommt auch her. Oder auch Lars Leverenz von Audiolied, der kam aus einem kleinen Dorf nebenher. Genau, also da gab es schon viele aktive Leute.
Und du sagtest es schon, du warst einer jener Leute, die ja, eigentlich, wie soll ich sagen, die sträflich unterschätzten Menschen im Hintergrund sind, die sehr viel zusammenhalten, ohne dass ihre Namen groß irgendwo auftauchen. Das sind die Typen, die eben dafür sorgen, dass eine Band wirklich abends auf der Bühne steht, wo sie stehen sollte, dass sie das richtige Dilling findet und nicht statt Dilling in der Saar, Dilling an der Donau ist und ähnliche Nummern. Also Fahrer, Tour, Manager klingt immer so wichtig, aber so das Mädchen für alles, der vorne sitzt und abends dann auch noch die T-Shirts selber verkauft, wenn es eine kleine Band ist und das nicht sehr arbeitsteilig verteilt ist. Wie bist du da reingerutscht? Du warst jung und brauchtest das Geld oder Wann war das und wie ist das passiert?
Leider tatsächlich überhaupt nicht, weil ich selten tatsächlich Geld dafür bekommen habe. Das Geld war halt einfach nicht vorhanden, wenn man damals mit diesen Bands losgezogen sind. Da war ja wirklich das Ziel, dass die mehr oder weniger plus minus null rauskommen. Und ja, da war einfach nicht genug Geld im Spiel, dass man sagen konnte, ich will auch noch dafür bezahlt werden. Und genau, zustande kam das Ganze eben durch Ingo Ebeling und dessen Bruder kenne ich auch ganz gut. Der hat noch einen etwas jüngeren Bruder, Holger Ebeling. Und die sind beide eigentlich, haben sich ständig mit Punk beschäftigt, hatten immer irgendwelche tollen neuen Bands am Start. Und Holger hat dann irgendwann zu mir gesagt, mein Bruder, der macht Touren so, wäre das nicht mal was für dich? Fahr doch mal eine.
Junger Mann und zum Mitreisen gesucht.
Halt einfach vermittelt. Genau, und dann ging es auch los. Das war 97, bin ich zum ersten Mal mitgefahren bei der Tour World Inferno Friendship Society, The Sin Eaters, das war die damalige Band von Ted Leo und The Band Paid, das war Chris Leo. Sein Bruder, so eine auch sehr poppige Band.
Wie alt warst du da?
97. Ich bin 76 geboren. 14.
Ja, durftest du gerade trinken 21 in den USA. Oder so.
Ja. Ja, genau, sowas.
Ja, war das dann, was war das? Das aufregende Leben? Raus aus der Kleinstadt, rein in die Welt? Was hat dich daran gereizt? Das ist ja nun schon so eine spezielle Art des, ja, man ist entweder in der Band, dann spielt man selber in der Band. Hast du jemals in der Band gespielt? Warst du jemals selber in der Band?
Ja, aber sehr schlecht. Ich bin wirklich schlechter Musiker, deswegen habe ich mich eher aus Platten rausbringen und solche Sachen buchen und halt eher im Hintergrund aufhalten, konzentriert, weil ich wusste, das andere ist halt einfach nicht gut genug.
Ja. Ja, aber wenn man jetzt so in der Band ist, dann ist man ja, dann kriegt man ja den direkten Benefit. Also du spielst, dann stehst du auf der Bühne und ich bin selber auch kein Musiker, aber was mir Menschen erzählen, ist das ja, was mit einem tut. Man kriegt also diese halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde und das kann ganz ordentlich kicken. Aber wenn man jetzt der Typ ist, der hinter der Bühne irgendwie alles rumschleppt und dann die Box nachher wieder einräumt und guckt, dass das irgendwie alles in den Van passt und die Leute zusammentreiben muss, ey Leute, wir müssen los zum Pennplatz. Was für Rewards bekommt man denn da? Warum macht man das?
Also da war es halt tatsächlich hauptsächlich Freundschaft. Also man lernt halt total viele nette Menschen. Also erstmal hier die Veranstalter in Deutschland natürlich. Also total viele Leute, auch Umfelder, es war ja damals alles, hat sich fast in besetzten Häusern in irgendeiner Form abgespielt. Und da hat man halt total viele Leute kennengelernt, die da wohnten, Sachen veranstaltet haben, Sachen gemacht haben. Und natürlich die Bands selber waren halt auch in der Regel total nett. Und man hat Leute kennengelernt, ich erzähle es vorhin schon, man ist da auch hingeflogen denn und hat Zeit mit denen verbracht und also das würde ich wirklich nicht missen wollen, weil das einfach Menschen sind, die ich wahrscheinlich sonst niemals kennengelernt hätte.
Und dann gibt es ja Leute, ich habe jetzt gerade für das kommende Ox ein langes Interview gemacht mit Euse, the legendary Euse, ja. Ronsberger, Endhits Records, der vor Corona ja quasi 364 von 365 Tagen mit irgendeiner Band auf Tour war, als genau das Produktionsleiter, Tourmanager, also sprich, das, was du als damals zum Spaß gemacht hast, hat er einfach professionell gemacht für relativ große Bands. In dem Fall, klar, war es auch sein Lebensunterhalt. Stand es für dich dann, das ist ja oftmals genau dann dieser Einstieg, bei ihm ja dann auch so, du fängst es an klein und dann bleibst du in dieser Branche hängen, wirst da immer größer, machst das irgendwann professionell mit einer eigenen Firma, sonst irgendwas. Wie ist es dann bei dir weitergegangen von dem zum Spaß mitfahren? Irgendwann kam viele ja ein paar Jahre später das Label. Was war dann so zwischendurch? Kein Career Choice, dieses mit Bands mitfahren?
Ja, also so richtig tatsächlich nicht. Also ich habe auch einige bezahlte Touren gefahren, habe aber auch da gemerkt, dass es dann halt eine ganz andere Geschichte ist, weil das in der Regel so war, dass man Bands gefahren hat, wo man vielleicht nicht unbedingt so hinterstand. Also man war jetzt, man hat Menschen getroffen, die vielleicht nicht so 100% nett waren. Also ich habe da eine Ska-Band aus Südamerika mal gefahren. Da war ich wirklich entsetzt von den Mitgliedern. Und da war dann eher der Gedanke, will man das überhaupt, diese Tour zu Ende bringen? Oder will man hier aussteigen, weil das einfach überhaupt nicht mit meiner Art halt Politik auch zusammenpasste? Also da ging es dann ganz besonders um Sexismus, da, wo man eigentlich sagen muss, das ging gar nicht. Genau, aber das hat man halt, genau, das war dann halt ein Bezahljob, ne? Da ist man dann hingegangen, die Leute haben einem Geld dafür gegeben und man hat diesen Job gemacht. Und das war dann halt auch bei diesen anderen Touren halt ein ganz anderes Level, so. Also man war nicht ein Angestellter, sondern man gehörte eigentlich mehr oder weniger dazu, so, ne?
Also das ist genau diese wichtige Differenzierung. Und ist das denn so eine, vielleicht so eine Lehre gewesen, zumindest so wie ich dein Label wahrnehme, ist dein Label ja gefühlt auch eher so ein Veranlagungslabel. Ich weiß nicht, ob ich diese Rubrizierung jetzt erfunden habe, aber du machst eben Sachen, worauf du Bock hast und nicht unbedingt Sachen, die jetzt hinter denen jetzt ein grandioses kommerzielles Kalkül steht. Hast du das aus dieser Zeit irgendwie mitgenommen?
Ja, das war auf jeden Fall eine der Sachen, dass es mir viel, viel wichtiger ist, dass ich Dinge mache, wo ich selber irgendeine Empfindung habe, die mir aus irgendeinem Grund wichtig ist. Also seien's, da stehen sehr nette Menschen hinter oder die Musik hat mich irgendwie gleich bei irgendeiner Sache so gekriegt, dass ich sagen muss, das würde ich gerne rausbringen. So, also es gibt immer irgendeinen Punkt, der mich denn fasst, genau. Und das ist meistens der kommerzielle Aspekt, den habe ich irgendwie vor etwas längerer Zeit hinter mir gelassen, weil da ja durchaus Bands waren, die ich veröffentlicht hatte. Und da habe ich dann schnell gemerkt, was da denn danach auf einen zurollt eigentlich, wenn man sich gar nicht so gut auskennt mit dem, was man tut, sondern eigentlich selber alles so beim Tun lernt, ne?
Learning by doing. Das hast du jetzt sehr schön formuliert. Wenn man mal jetzt, ich weiß nicht, ob du darauf anspielst, aber klar, du hast ganz zu Beginn ihrer Karriere hast du Gaslight Anthem veröffentlicht, eine Band, die später dann ja mit Major Deal wirklich weltweit zu richtig großen Hallenfüllern geworden ist. Ja, mit so einer Band zu arbeiten, eben, man ist ja da ganz schnell mit so einem Label, als jemand, der da mit drin steckt, kann man ja entweder mitwachsen oder man merkt, die Erwartungen sind groß. Man von Management, das plötzlich mit drin steckt oder Ähnlichem, das einfach klar ist, okay, jetzt wird erwartet hier das an, benutze bewusst diesen Anglizismus, Commitment mitzubringen, sprich hier Geld zu investieren, das zu machen, die Zeit, hast du dann nur jemand, stell jemand an dafür. Also plötzlich wird aus so einem kleinen Hobby-Ding ganz schnell, wenn man Pech hat, in Anführungszeichen, so ein Ding, das die gesamte Zeit und Freizeit und alles auffrisst. Wie erinnerst du sowas und warum hast du den entgegengesetzten Weg letztlich gewählt?
Also genau, Gaslight Anthem ist natürlich die Band, die am größten geworden ist. Und da ist es so gewesen, dass das halt alles in sehr kurzer Zeit passierte. Also es war wirklich, ich kann mich da noch dran erinnern, als ich die damals angeschrieben hatte und die auch rüberkam und ich die erste Tour für die gebucht hatte, da haben die zum Teil auch mal gerne vor drei Leuten gespielt in irgendeinem Club so. Also da war halt nicht viel los. Hier in Bremen, da ist auch immer ganz witzig. Ich glaube, auf diesem ersten Konzert, was ich hier in Bremen denn selber veranstaltet habe mit der Band, da waren insgesamt 6, 7 Leute. Und wenn man jetzt aber sich umhört und...
Waren es 60 oder 70?
Da war, ja, ich würde sagen, es waren Hunderte, die auf diesem Konzert waren. Jeder will einer dieser sieben gewesen sein. Es ist halt schon witzig. Genau, aber die Band war anfangs halt wirklich sehr klein. Und das war jetzt nicht so, dass mir die Tür eingelaufen wurde, sondern tatsächlich das Buchen dieser ersten Tour war sehr schwierig. Es wollten nicht unbedingt viele Leute machen. Ich habe da Vorwürfe gekriegt, wie es zu sehr nach Against Me klingt. Das wollen wir nicht machen. Was willst du mit dieser Band? Und also da kam ziemlich viel Kritik und ich mochte sie aber sehr gerne und dachte so, das machen wir weiter. Und genau, die zweite Tour, die war auch noch relativ wenig besucht, aber es waren schon mehr Leute da und man merkte bei dieser Tour, dass tatsächlich am Anfang vielleicht noch relativ wenig Leute waren, aber die letzte Show in Göttingen im Teekeller damals, die war ausverkauft, da waren 150 Leute und man merkte, dass innerhalb so von so einem Monat ziemlich viel passiert ist. Und die Band ist dann ja auch zurückgegangen, hatte gleich diesen Deal mit Side One Dummy damals und hat da auch gleich die nächste Platte rausgebracht. Also das stand ich gar nicht so sehr in der Gelegenheit, dass ich damit eingebunden wurde, ob ich die zweite Platte auch noch veröffentlichen möchte, sondern das war relativ schnell klar, dass ein Label, denen ziemlich viel Geld auf dem Tisch liegt, was ich einfach nicht hatte oder auch nicht hätte bieten können. Und da war es für die Band natürlich klar, den Weg zu gehen.
Fasst einen denn sowas auch rückblickend schon dann durchaus an, wenn man sagt so, ja, aber das ist doch meine Band. So, ich habe das doch mit aufgebaut, ich habe das doch möglich gemacht und vielleicht hätte ich es doch machen können und vielleicht hätte Fahrradkette. Oder ist es so eine Sache, die man, ja, wie was für gemischte Gefühle hattest du damals, hast du heute rückblickend?
Also anfangs ist man natürlich schon erstmal enttäuscht, weil man so einen Schritt weit dachte, so, das ist ja mein Baby, was ich die ganze Zeit hier irgendwie versucht habe zu pushen und ich habe so viel Energie und Zeit reingesteckt. Aber auf der anderen Seite war mir immer klar, dass ich mit diesen etwas größeren Labels einfach so gar nicht mithalten kann und den Schritt von einer Band zu sagen, wir gehen da aber hin, weil wir da einfach auch für uns eine Chance sehen, vielleicht größer zu werden als Band, vielleicht davon leben zu können. Darum ging es ja eigentlich in der Regel immer, dass man irgendwie damit über die Runden kommt. Und das habe ich so einer Band natürlich gegönnt. Und das war sicherlich hilfreich, dass ich das bei Against Me schon mehr oder weniger erlebt hatte, wie die Band größer wurde. Und das war für mich so, als ich es begleitet habe, habe ich halt gemerkt, dass die Menschen halt ja immer noch total nett waren. Und da hat sich halt so viel nicht geändert, aber sie haben sich halt entschieden, ihr Hobby, was es ja mal war, oder zum Beruf zu machen. Und sie haben halt ein Angebot bekommen, was sie der Sache näher gebracht hat. Und so war es ja bei Gaslight Anthem am Ende auch. Und deswegen gönne ich das beiden Bands von Herzen, damit möglichst viel Geld zu verdienen und davon zu leben. Also,
apropos, da war mir die Freundschaft dann auch wichtig. Apropos Hobby zum Beruf machen. Du hast das nie wirklich hauptberuflich betrieben, das Label. Oder gab es da mal einen Moment? Oder was ist der Punkt, womit hältst du dich, wenn du darüber reden willst, heute im realen Leben über Wasser?
Ja, der Gedanke kam natürlich irgendwann, aber man muss es realistisch sehen. Versucht habe ich es sicherlich auch, damit mehr Geld zu verdienen, aber ich hatte halt zu früh zu erfolgreiche Bands. Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal jemanden hätte, der ähnlich erfolgreich wäre, dann wüsste ich gleich, in welche Bahnen ich das lenken könnte und könnte da sicherlich auch mehr selber von mitbekommen, tatsächlich. Aber damals war das halt einfach so, da wusste ich eigentlich gar nicht so recht, was ich tue. Und da ging es halt nur darum, ich presse das jetzt auf eine Platte. besorgt da einen Vertrieb für und verkauft das irgendwie hin, sodass Leute das hören können. Und das war mir halt gar nicht klar, dass es irgendwelche GEMA-Sachen betraf, die dann irgendwann gezahlt werden müssen. Und das gab's halt nicht. Also Mischief Brew als Beispiel, das war eine GEMA-befreite Band, die waren dann nicht irgendwo angemeldet bei so einer Verwertungsgesellschaft. Da konnte man die Platte pressen. Die GEMA hat einem eine Nullrechnung quasi ausgestellt, hat gesagt, hier, das dürft ihr machen. Genau, und das da kamen keine zusätzlichen Kosten und auf einmal musste man sich damit auseinandersetzen. Und dann, also im Falle von Gaslight Anthem, auch nachwirken, da Sachen zahlen. Genau, und auf einmal stand man da und dachte so, oh, da bleibt ja gar nicht mehr so viel übrig. Genau, und das war halt zu früh, dass ich wusste, worauf ich achten musste und was ich hätte bedenken können. Und insofern, genau, konnte ich es nie wirklich hauptberuflich betreiben und habe stattdessen genau studiert, ja. Also habe erst eine Lehre gemacht zum Zimmermann, habe dann Bauingenieurswesen studiert und bin dann auch als Bauingenieur, als Bauleiter und Abrechner tätig gewesen zwischendurch, aber das gefiel mir tatsächlich nicht so von der Art, wie man miteinander umging und was da auch für Kalkül zum Teil hintersteckt. Möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber genau, und dann bin ich irgendwann wieder auf dem Bau gelandet als Zimmermann letztendlich. Also das ist das, was ich jetzt mache mit zwei weiteren Mitgesellschaftern zusammen. Wir sind alle gleichberechtigt tätig, genau, und da arbeite ich.
Handwerk hat goldenen Boden, hört man immer wieder.
Was? Ja, auf jeden Fall kann man da ein bisschen Geld verdienen, aber auch nicht viel.
Was beunruhigt dich derzeit mehr? Die Vinylpreise oder die Holzpreise? Oder beides gleichermaßen? Ja,
beides gleichermaßen. Tatsächlich bei den Holzpreisen ist es so, man muss das Holz ja auch erstmal kriegen, ne? Das ist tatsächlich das nächste Problem. Wenn es denn da ist, wird es auch rasend schnell verkauft. Und wenn man halt selber ein Projekt hat und da vielleicht auch ein Angebot für abgegeben hat und das Holz aber nicht mehr zu dem Preis einkaufen kann oder weitere Stoffe, die halt vom Holz abhängig sind, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, hier wieder auf die Füße zu kommen. Wir haben jetzt tatsächlich uns einfach auch den Platz ein bisschen vollgestellt und haben einfach im Vorfeld so Standardsachen, die man ständig braucht, erstmal eingekauft. Genau, das kann man bei Vinyl so nicht machen, leider. Da muss man ja wirklich drauf achten. Man bekommt das Master, man bekommt das Artwork, man hat alles vorhanden, um die Platte zu pressen. Und ab dem Moment kann man halt auch erst nach einem Preis fragen und muss mit dem Preis dann auch für die Veröffentlichung leben. Ne? Insofern. Es ist beides schwierig.
Das heißt, du hast einen Vollzeitjob als selbstständiger Zimmermann, Schreiner, sagt man in anderen Teilen Deutschlands. Und parallel dazu machst du dieses Label, was ja auch schon angesichts der Menge an Releases im Jahr nicht ohne ist. Und Familie hast du auch noch. Wie machst du das alles? Und warum machst du alles auf einmal?
Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich ist natürlich der Job dazu da, um das Geld in die Kasse zu spülen, was man braucht, einfach um zu leben. Also ich meine, ja, Essen muss irgendwie auf den Teller und eine Wohnung braucht man auch. In unserem Fall ist dieses Haus. Genau. Insofern deswegen auf jeden Fall den Baujob. Und beim Label stecke ich natürlich mit dem Herzen drin. Das ist natürlich die Sache, die ich so für mich mache, weil sie mir sehr, sehr wichtig ist und weil ich sie schon so auch so lange mache und man da irgendwie auch irgendwann nicht mehr so richtig rauskommt. Man hat so viele Kontakte und wie gesagt, es sind Freunde geworden und man arbeitet mit denen zusammen und man freut sich auch, wenn man ein neues Projekt da anschieben kann. Das, genau. Das
Aber mal ganz ehrlich, nach einem 10-Stunden-Job, wo man irgendwie geplackt hat, sich da nochmal hinzusetzen und irgendwie so Labelkram zu machen und dann nochmal irgendwie 50 Mails wegzuarbeiten. Ich stelle mir das herausfordernd vor.
Das ist bei mir natürlich so, dass auch mein Zimmereihandwerk natürlich so aufgebaut sind, dass wir von Anfang an gesagt haben, unser Ziel ist es das jetzt nicht, dass wir so viel knüppeln wie möglich und uns das Leben so schwer machen wie möglich und dass wir uns halt dabei kaputt machen wollen, sondern wir achten schon aufeinander und wir achten auch darauf, vielleicht ein bisschen angenehmere Arbeitszeiten zu haben, also der 10-Stunden- Knüppeltag, der kommt vielleicht mal vor, wenn man zum Beispiel ein Dach richten muss oder was Ähnliches machen muss, aber sonst in der Regel versuchen wir das nicht zu machen, weil auch meine beiden Mitgesellschafter, also die haben auch beide eine Familie.
Work-Life-Balance ist der Ausdruck immer so schön. Genau. Die wenigsten Leute schaffen allerdings diese Balance.
Ja, also ich habe irgendwann gesagt, ich brauche einen Bürotag, um das Label weiter zu bearbeiten. Und genau, dann habe ich einen Bürotag bekommen, an dem ich arbeite. Das fällt jetzt, wo du die Familie auch angesprochen hast, damit zusammen, dass wenn meine Frau arbeiten ist, muss ich mich um die Kinder kümmern und nehme ich denn an diesen Tagen meistens den Bürotag. Und,
ist das dann der, Entschuldigung, den Kalauer muss ich bringen, ist das dann der Gonnerstag?
Es ist der Mittwoch tatsächlich. Also heute war mein Bürotag und genau, manchmal freitags. Ja, und das sind die Tage, wo ich dann halt das Label weitertreiben kann.
Sprich, E-Mails schreiben, du machst auch selber noch so ein bisschen Mail-Order, du musst deine kommerziellen Abnehmer beliefern, also sprich, Plattenpakete packen, E-Mails schreiben, Rechnungen schreiben und neue Aufträge in Rechnung geben, den ganzen Scheiß. Machst du alles allein oder hast du noch irgendwie so ein paar Leute um dich rum, die dir Kleinigkeiten abnehmen, wie Grafik oder sowas?
Ja, also da habe ich tatsächlich einen Grafiker, den bezahle ich dafür, weil ich hatte es eingangs erwähnt, als wir noch nicht aufgezeichnet hatten, dass ich wirklich ein kompletter Computeridiot bin. Deswegen kann ich da relativ wenig Sachen selber machen. Aber das macht ein alter Freund von mir aus Hamburg, der sich selbstständig gemacht hat als Grafikdesigner. Der hat auch meine Webseite erstellt. Und genau, mit dem mache ich da relativ viel zusammen. Der hilft mir also. Aber ansonsten mache ich eigentlich alles selber. Das Booking kommt ja auch noch dazu, also Booking mache ich auch selber. Ich hatte immer mal Menschen um mich rum, die mir auch geholfen haben. Es gab zum Beispiel den Christian aus Göttingen, der sehr viele meiner Touren gefahren hat. Also ohne den hätten diese Touren so nicht stattfinden können. Und dann kam da auch wieder die alte Verbindung zu Ingo Ebeling zum Vorschein, der mir da auch zum Beispiel eine Backline für einen günstigen Kurs irgendwie gegeben hat, damit die Band hier überhaupt touren kann, weil wenn die den normalen, regulären Preis in diesem Fall bezahlt hätten, wäre das einfach so schief gegangen finanziell. Und da gab es auch, dass ich Busse gemietet habe von Leuten, die auch bereit waren, da mal auf Geld zu verzichten und zu sagen, ja, wir nehmen hier ein bisschen weniger, damit das alles so funktionieren kann. Genau, das ist natürlich die Sache. Dann hatte ich auch mal jemand, der mir im Booking geholfen hat, der Stefan. Aber der ist jobmäßig leider auch so ausgelastet, dass er von der Sache ein Stück zurückgetreten ist. Dann gab es eine Lisa mal aus München, die hat auch Touren zum Teil mitgefahren und hat auch mal ein bisschen Promo mitgemacht. Aber auch die ist jobmäßig leider nicht mehr in der Lage. Genau, und so kommen und gehen halt Menschen um mich rum. Und im Moment bin ich es halt wieder alleine.
Ja, also ich kenne das natürlich in gewisser Weise. Es ist immer dann, wenn da sowas halt auch relativ zentriert von einer Person abhängt, so ein Projekt wie auch das OX, natürlich, da gibt es eine Menge wichtiger Leute, die involviert sind, aber die verändern sich halt im Laufe der Jahre. Man selber bleibt aber halt, genau, man bleibt die Person hinter dem Namen. Und das Label ist natürlich, und darauf will ich eben zu sprechen kommen, schon auch ein Geschmackslabel. Also ich habe eigentlich bei dir noch nie eine Band erlebt, wo ich nicht irgendwie hätte sagen können, ja, Gunner halt. Das ist, in der Regel sind es eben, auch da wieder, wir haben die aktuelle, die kommende April-Ox-Ausgabe Hot Water Music Titelstory. Und ich würde schon sagen, so ein, im weiten Sinne auch so ein Gainesville-Sound, also dieser hart, aber herzlich, rau, aber melodiös Punkrock, das ist schon irgendwie so ein Sound, der es dir angetan hat. Und ganz egal, woher die Band kommt, irgendwie passt das mit gewissen Ausnahmen, wie wir natürlich wissen. Aber im Grunde würde ich das mal so in der Außensicht irgendwie so die Label-Klangfarbe beschreiben. Liege ich da völlig falsch? Würdest du mir vehement widersprechen? Oder wo würdest du es verfeinern wollen?
Ja, genau. Ich werde natürlich ziemlich oft auf genau diesen Sound eigentlich mehr oder weniger festgenagelt. Und es gibt natürlich viele, die auch sagen, es gibt einen typischen Sound für mein Label, den man da halt schon raushören kann. Aber es stimmt auch. Also es gibt viele Bands, die in diese Schublade oder die da immer dran vorbeischrammen, so dass man sieht, alles klar, ja, da kann ich sehen, dass das halt dazugehört, dazu passt, weil einfach andere Bands ähnlich klingen oder diesen Sound vom Sound her ähnlich klingen. Aber natürlich, wenn man sich das Ganze anguckt, ist es dann doch schon ein bisschen weiter, also weil man tatsächlich auch Deutsch-Punk-Sachen findet oder es geht auch mal in die in so hardcoreigere oder so. In den 90ern hat man Emo-Core gesagt, da war das noch nicht so negativ behaftet wie heutzutage. Aber genau, oder was also in diesen 90er-Core-Sound reingeht, solche Sachen tauchen da auch auf. Und da sehe ich tatsächlich nicht so unbedingt diesen. Ja, so ein bisschen kann man es ja fast auf Gaslight Anthem, dieses Gefühl, was bei dieser Band zum Beispiel ist, so, das findet man ja oftmals. Man spricht immer von Karohemdenrock oder so. Sowas lese ich auch auf den Reviews, wenn ich die Sachen sehe. Also genau, da ist sowas nicht unbedingt drin, würde ich sagen. Also es lohnt sich schon da, sich einige Sachen anzugucken und man wird erstaunt sein, dass da mein Labelname draufsteht.
Zum Beispiel, nenn doch mal Sachen, wo du jetzt sagen würdest, das waren so Sachen, die vielleicht jetzt so Gewohnheits-Gunner-Käufer mal kurz so, oh, was ist das denn jetzt? Das fällt ja mal aus der Reihe. Was wären das so für dich Bands, die da so rausgefallen sind oder rausfallen?
Also eine, die mir da immer einfällt, weil ich auch noch so unsagbar viele davon habe, die Leute das einfach nicht so angenommen haben, das ist diese Title Tracks-Platte, habe ich eine gemacht, It Was Easy. Die kam ja aus diesem DC-Umfeld und hatten ihre erste Single damals bei Discord rausgebracht, was für mich natürlich, weiß ich nicht, eins der größten Label aller Zeiten ist. Und es war dann schon fast eine Ehre zu sagen, ich bringe eine Platte raus von einer Band, die auch auf Discord erschienen ist. Das war schon für mich ziemlich toll damals. Aber das ist so eine Power-Pop-Band, die ich persönlich so großartig finde. Aber tatsächlich die Leute, die so meine Musik mögen oder auch kaufen, meine Stammkunden, die haben sich da nie für erwärmen können.
Also
Komischerweise.
kann so ein Label tatsächlich im Sinne von Label eben auch mal genau dieses, wenn es die Erwartungen nicht erfüllt, auch mal den gegenteiligen Effekt haben.
Ja, wahrscheinlich
Ja,
schon, wenn die
ja.
Leute einfach enttäuscht sind, weil sie nicht das kriegen, was sie dann in dem Moment vielleicht erwartet haben. Ne?
Was sind andere
Aber da
Bands, die
kann.
du die jetzt mal so als ja, Ausreißer in Anführungszeichen nennen würdest?
Da würde ich zum Beispiel sagen, das World Inferno hat mit diesem Sound natürlich auch relativ wenig zu tun. Da habe ich von dem Sänger eine ganz alte Demo Platte damals seiner Punkband Sticks and Stones rausgebracht, die auch also wirklich gar nichts mit diesem Sound zu tun hat, würde ich sagen.
Das war ein Name, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Na, Burton Friend, der Sänger. Sticks and Stones. Nein,
Peter Ventatumi.
Ja.
Jack Terrycloth.
Jack Terrycloth, ja, ja.
Ja,
ja. Ja, mm. Ja, ja, okay.
Ja, genau. Der hatte ja vorher die Sticks and Stones.
Sticks and Stones, mm. Ja. War das nicht auch wieder eine Verbindung, so Ingo Ebeling und so weiter? Dafür, ja, ja.
Ja, genau.
Siehst du, trotz.
Anfangs hat ja Ingo. Ja? Die ganzen World Inferno-Platten gemacht,
genau.
Tatsächlich. Mm, und er hat aber irgendwann gesagt, weil ich halt einen Vertrieb hatte, wollte man es dann in dem Moment halt der Band ermöglichen, vielleicht zu sagen, hier, man kann eure Platte überall kaufen. Weil, also, Ingo war ja ziemlich strikt in seinem Tun und ich glaube, er wollte auch keinen Vertrieb haben, weil es ihm zu kommerziell war. Also, aber da müsste ich ihn vielleicht nochmal fragen, wie das zusammenhängt. Ich will da jetzt keine Lügen in die Welt setzen, sondern das ist eher mein Empfinden, was ich zu dem Thema habe.
Na, also in Hamburg wird er ja auf jeden Fall alle relevanten Leute bei Eva, Indigo, Broken Silence Indie zu jedem beliebigen Zeitpunkt gekannt haben. Können wir mal davon ausgehen.
Ich bin mir auch sicher, genau. Ja. Wenn er das gewollt hätte, hätte er es sicherlich.
Ja. Ja. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, aber waren nicht die famosen Grillmaster Flash, waren doch auch mal bei dir, richtig?
Ja, das ist aber was anderes, weil das ist ja mein Unterlabel, Speckfleck.
Aha, aha, Moment, also das für die Sachen, die dann wirklich zu abseitig sind, da hast du das dann noch umgefleckt sozusagen.
Nee, das hat auch ein bisschen einen anderen Grund, weil Speckfleck ist eigentlich ein Motto-Label. Und das Motto dieses Labels ist, dass die Band aus Bremen kommen muss.
Aha.
Und das ist natürlich der Sache geschult, dass man hier in Bremen einfach so viele Leute kennengelernt hat, die in Bands spielen und Musik machen. Und die einen dann auch in bestimmten Situationen, also man stellt sich das so vor, man sitzt irgendwo in der Kneipe, da kommt jemand rein und sagt, ah ja, sag mal, wir haben ja eine neue Platte aufgenommen. Sag mal, kannst du die nicht rausbringen? Kannst du das nicht mal machen?
Zahl dir auch ein Bier.
Ja, genau, so in die Richtung. Und da geht's dann eher darum, dass man sich Gedanken gemacht hat, aber das passt jetzt vielleicht nicht wirklich auf Gunner Records, weil vielleicht auch gar nicht so ein Punk Hintergrund da ist oder so. Und deswegen habe ich Speckfleck gegründet und da habe ich unter anderem natürlich Grillmaster Flash rausgebracht, genau.
Da kommt jetzt dieser Tage ganz neues Album auf Grand Hotel Van Cleef.
Genau.
Und ich habe die abgefeilt beim ersten Album. Ziemlich grandioser, einzigartiger Song und verdammt smart getextet, muss man einfach sagen.
Ja, der ist auch sehr lustig, Billy, das muss man einfach sagen. Also das, was er macht, das ist ja auch eigentlich eine Kunstfigur. Und er ist ja so ein... Es lohnt sich wirklich, Grilli live auch anzugucken, weil es ist immer ein großer Spaß einfach. Also er ist ein sehr eigener Mensch mit einem sehr guten Humor und genau, er zieht das durch und er ist der größte Rocker Bremens, würde ich sagen.
Du hast gerade... Genau,
aber da war natürlich...
Nee,
genau, nicht nur Grillmaster Flash, sondern auch Matt und Basti Kinderlieder habe ich da rausgebracht. Das sind zwei Kinderlieder-CDs gewesen. Und da habe ich sogar noch ein Liederbuch, das man auch zu Hause mit seiner Gitarre dabei nebenher spielen kann, rausgebracht. Dann kam daraus Mörser, was ja sehr in so eine Grindcore-Richtung geht. Ja, was habe ich denn noch gemacht? Speckfleck, da gab es noch die Dimple Mainz, habe ich auch eine CD
oh
gemacht.
Oh Gott. Hatte ich verdrängt.
Ist tatsächlich wahr.
Blau auf dem Bauch, ja.
Ja, das ist natürlich lange her. Ich glaube, wenn man die da drauf anspricht, heutzutage auf ihre alten Sachen.
Ja, da passt es ja dann wieder zu dir als Handwerker. Blau auf dem Bau, das ist ja.
Das stimmt. Ist man aber heutzutage eher selten, muss man sagen. Das
waren die Berufsgenossenschaft, halt die 80er, ja. Ich weiß noch, genau, wenn ich die Anekdote anbringen darf, aus der Ochs-Frühzeit, ein bekannter Roger, der ist damals als Punker und durchaus hätte auf jeden Fall aufs Gymnasium gehen können, ist lieber Maurer geworden, mit dem Argument, da kann ich den ganzen Tag saufen. Das war nicht die Zeit, als man auf dem Bau tatsächlich am Tag halt dann irgendwie im Sommer, wenn es heiß war, auch mal einen Kasten Bier weggezogen hat. Heute undenkbar.
Ist auf jeden Fall undenkbar, aber ich kenne es aus meiner Lehrzeit auch noch, dass es da durchaus Gesellen gab, die selber das Auto nicht fahren konnten. Also ich bin dann den 7,5-Tonner zur Baustelle gefahren. Er konnte halt nicht Auto fahren, durfte auch nicht, wegen seines Alkoholpegels. Und dann musste ich halt tatsächlich immer los und ihm Dosenbier holen. Und auch nicht das Gute, sondern wirklich das Billigste, was es gibt. Und das wurde dann zu jeder Gelegenheit getrunken, ne?
Also das klingt jetzt wirklich so, wie wirklich man es aus den heute nicht mehr so angesagten Werner-Comics irgendwie kennt.
Tatsächlich musste ich mich da auch öfter in der Lehre sehr dran erinnern. Also es gab schon richtige Werner-Momente da. Ja, das ist vorhanden, definitiv.
Ja nun, aber hey, alles zu seiner Zeit und heute sind wir so viel vernünftiger und erwachsener, nicht wahr?
Ja. Ja, aber es, tatsächlich ist es einfach so, dass das ein Tag sehr lang wird, wenn man auf dem Bau tatsächlich trinken würde die ganze Zeit. Genau, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich habe mir ja letztes Jahr, habe ich mir meine Fingerkuppe abgesägt mit einer Handkreissäge, mit einer Tischkreissäge. Und da dachte ich auch, es ist doch schon sinnvoll, wenn man nicht trinkt. Obwohl mir das natürlich passiert ist, auch im nüchternen Zustand, aber es macht einem nur klarer, mit was für gefährlichen Werkzeugen man eigentlich arbeitet und da macht es auf jeden Fall Sinn, nüchtern zu sein.
Aber es hilft auch, nüchtern zu sein, wenn man ein Punk-Label macht, weil nüchtern betrachtet bestimmte Dinge sich natürlich einfach ganz anders darstellen, als wenn man im totalen Überschwang irgendwelche Entscheidungen trifft. Das war jetzt eine hoffentlich sehr schöne Überleitung.
Grandios.
Bremen, deine Wahlheimat mittlerweile. Was ist es für eine Stadt, wenn du schon ein Sublabel für Bremer Bands gegründet hast? Also Bremen hat, ohne dass ich jetzt sehr viele Jahre oder sehr viel Zeit dort verbracht hätte, eher sehr sporadisch mal, ist eine, keine sehr große Stadt, keine sehr reiche Stadt, aber eine Stadt mit einer sehr reichen Szene, insofern als das einfach da eine Menge geht und ging schon von jeher, mit ein paar guten Clubs, mit an Labels tatsächlich fällt mir jetzt aktuell außer dir und Sabotage kein wirklich aktives Punk-Label ein aus Bremen, aber trotzdem, Bremen ist immer so ein Hotspot, wo auf jeden Fall tourende Bands absteigen, wo immer eine Menge passiert und wo auch einfach eine lokale, ganz gute Szene von Aktiven einfach existiert. Was ist Bremen für dich für eine Stadt und warum lebst du da gerne? Wovon ich mal ausgehe?
Ja, genau. Das Besondere an Bremen ist natürlich, wie du schon selber sagtest, ist eigentlich eine Kleinstadt, die aber aufgrund so, es dehnt sich sehr weit aus, aber da findet mein Leben eigentlich gar nicht statt, weil ich hier eigentlich schon ziemlich zentral wohne und hier auch mein Umfeld habe. Und das wohnt hier halt auch recht zentral. Und hier gibt es einfach unglaublich viele Menschen, die so in Punkmusik und Vergleichbaren aktiv sind.
Elf von Slime zum Beispiel wohnt in Bremen.
Ja, genau. Also der ist hier bei mir um die Ecke, 5 Minuten sitzt er in der Kneipe relativ oft im Rambambas. Und genau, also es gibt hier einfach unglaublich viele Leute, die sich mit Musik beschäftigen, Shows veranstalten, selber in Bands spielen. Da gibt's wirklich viel, auch weil Labels hast du angesprochen, hier gibt es natürlich auch weitere tolle Labels noch. Also mir fällt da neben Sabotage natürlich La Familia gibt's noch, der Sophie Keilesser und Victims Platten. Das ist dann halt eher so eine Crust-Geschichte und die in solche Richtung geht, aber der hat wahnsinnig tolle Platten rausgebracht und mir fällt halt der Name
Dolph von dem Trust an. Wohnt natürlich auch in Bremen, ja.
Ja, genau, das ist natürlich jetzt die Fanzine-Ebene, genau. Der ist auch hier, aber es gibt auch die neue Mörser, die ist nämlich bei dem Label rausgekommen, mir fällt aber der Name
Fuego, nicht ein, Fuego heißt das Label.
Nee, das ist das Digital-Label.
Ah ja.
Und das gibt es natürlich auch auf Vinyl. Und genau.
Das googeln wir alle einfach nochmal, wenn wir den Podcast gehört haben.
Ja, genau, das ist eine hervorragende Idee, genau. Der betreibt auch hier einen Comicladen, was auch sehr nett ist. Genau. Der Betreiber des Labels, der hat auch einen Mailorder. Genau, es gibt einfach unglaublich viele Menschen, die hier in irgendeiner Form musikalisch aktiv sind. Nicht zwingend selber spielen, aber einfach Konzertgruppen haben und genau, deswegen ist es einfach schön, weil es denn letztendlich wie tatsächlich eine Kleinstadt ist und man bewegt sich natürlich in dieser Szene, kennt man sich eigentlich, also meistens irgendwie ist man sich über den Weg gelaufen und deswegen ist es einfach nett, jeder kennt jeden irgendwie und genau, hilft auch gerne einander. Ist schon nett einfach.
Wagen wir einen kleinen Ausblick, was in nächster Zeit auf deinem Label erscheinen wird. Ich bin natürlich immer in der Position, dass ich sowas Wochen vorher mitbekomme, bevor sowas erscheint. Ich habe jetzt natürlich speziell auch ein Buchprojekt im Hinterkopf, das wiederum auf die Anfänge deines Labels sozusagen zurückgeht, Against Me. Laura Jane Grace, das ihr Buch, ihre Biografie ist ja schon vor zwei oder drei Jahren im Englischen original erschienen. Und ja, es gab, glaube ich, ein paar Versuche, da mal irgendwie Kontakt zu dem Verlag zu bekommen in den USA, das mal auf Deutsch rauszubringen. Ihr habt das jetzt aber gemacht. Und das wird jetzt dann irgendwann im Frühjahr, also jetzt April, Mai, denke ich, wird also das Buch endlich auf Deutsch erscheinen. Was ist das für eine Connection? Gibt es jetzt auch noch Gunner als Verlag oder mit wem zusammen machst du das Buch?
Ich habe ja tatsächlich schon mal ein Buch rausgebracht und zwar das Kurzgeschichtenbuch von Jack Terry Claus. Das ist auf Gunner Records erschienen. Aber genau, da habe ich aber auch gemerkt, dass ein Buch doch nochmal eine andere Sache ist als eine Schallplatte rauszubringen. Also dieses Bücher Verlagswesen und alles, was dazugehört. Da hätte ich mich nochmal eine ganz neue Sache einarbeiten müssen und deswegen habe ich mir in diesem Fall für das Laura Jane Grace Buch, Tranny heißt es, Hilfe geholt und das wird erscheinen hier in einem Bremer Verlag, Golden Press heißt er, von einer Freundin von mir, die hier auch einen Buchladen, den Golden Shop betreibt.
Und siehst du, das wollte ich nämlich noch sagen, Golden Shop kennt man natürlich auch, das ist so die Anlaufstelle in Bremen für, wenn man gute Platten kaufen will, würde ich mal sagen.
Ja, und vor allen Dingen auch Bücher, ne? Da gibt es dann halt politische Bücher und also tatsächlich Bücher mit Hintergrund, die hat eine atemberaubende Auswahl, das würde ich schon empfehlen, da mal hinzugehen, weil auch der Laden an sich, wie er aufgebaut ist, einfach eine Reise wert ist, würde ich sagen.
Gut. Und der Name der Betreiberin, den sollte man natürlich ja nicht vergessen.
Ausma Zwidrina ist das. Genau. Die hat auch gerade als Projekt das Haus erworben. Jetzt ist es auch von außen wirklich wunderschön anzusehen. Kann man mal sich angucken.
Da ist doch, genau, wenn ich mich recht erinnere, war doch der Franz von Sabotage da auch irgendwie entwickelt, dass es da um ein Haus ging, das von irgendeinem bösen Investoren erwerben werden sollte und dann irgendwie so nach dem Modell, glaube ich, Mietshäuser-Syndikat, man quasi dem Investor, das haben die Leute jetzt drin wohnen, dem das Haus weggekauft sozusagen. Habe ich das richtig gesehen?
Ja, Ja, auf jeden Fall haben der Franz, genau, Franz und Ausma sind eigentlich die beiden, die sich um dieses Projekt gekümmert haben. Und genau, die haben das Haus gekauft. Und es wäre sicherlich gekommen aufgrund der sehr guten Lage. Und dass man da halt hätte mehr Geld, vermute ich mal, rausholen können. Also ich weiß ja auch nicht, wie da die Immobilienleute ticken. Und genau, die haben sich dafür entschieden, das halt diesen beiden Menschen zu geben, weil sie wussten, dass die dieses Haus so betreiben, wie sie es betreiben. Und das fand ich natürlich am Ende schon wieder sympathisch. Und es wurde halt nicht jemanden verkauft, der da halt das nächste große Mietshaus oder die Wohnung halt irgendwie renoviert und das viel zu teuer an irgendwelche reichen Leute verkauft. So, dass es sowas nicht geworden ist, ist natürlich sehr schön.
Aber ich glaube, sind wir jetzt abgekommen von der eigentlichen Story? Also, dass das Laura Jane Grays Buch jetzt auf Deutsch kommen wird, was ja durchaus immer wichtig ist. Viele Leute lesen, verstehen Englisch, hören englische Bands, aber wenn es um Bücher geht, lesen sie es doch gerne lieber auf Deutsch, einfach weil es dem Verständnis durchaus zuträglich ist, wenn man das in der eigenen Sprache vor sich liegen hat.
Richtig. Ja, tatsächlich hattest du gesagt, 2-3 Jahre. Ich glaube, das Buch ist sogar schon noch älter, ehrlich gesagt. Weil wenn ich mir überlege, sie hat in der Zwischenzeit ja noch eine Platte mit Against Me gemacht, selber noch 2 Solo-Platten und also ich glaube, das ist tatsächlich noch älter. Ich wüsste es aber auch gerade nicht so genau. Es würde mich nicht wundern, wenn das schon 5 Jahre sind, wie dieses Buch alt ist. Und genau, das kam natürlich durch die alte Bekanntschaft vom damaligen Fahren und gemeinsam auf Tour sein und sich immer wieder treffen. Da hat sie mir irgendwann das Buch geschickt. Sie hatte keins mehr, als sie hier auf Tour war. Und das tat ihr sehr leid, dass sie mir keins geben konnte, weil sie zu mir sagte, da ist auch ein Foto von dir drin. Und dann hat sie mir das tatsächlich zugeschickt. Und darauf folgend habe ich mich natürlich bedankt und habe das Buch auch gelesen. Und irgendwie ist es in einem Gespräch dazu gekommen, dass wir gesagt haben, eigentlich kann man das ja machen, dass man das mal übersetzt und eine deutsche Version davon macht. Und genau dadurch, dass man sich kannte, war natürlich in gewisser Weise Vertrauen da und man sagte, ja, das wollen wir angehen. Und das Schwierige war dann auch gleich der Verlag. Also als ich in Kontakt getreten bin mit dem amerikanischen Vertrag, der sehr groß ist, das Buch auch
bing,
durchaus
bing, in Amerika bing, 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 ja, dann gingen direkt die Tausender-Dollar-Summen wurden hochgecountet. Ne?
Ja, auf jeden Fall war von denen der Gedanke, was will der Mensch denn jetzt von uns? Da habe ich ja gar keine Lust, dass jetzt irgend so ein Trottel aus Deutschland ankommt und dieses Buch übersetzt. Wir wollen natürlich einen richtigen Verlag haben, wo auch was hintersteckt und idealerweise riesige Verkaufszahlen generieren und möglichst viel Geld damit verdienen. Das, glaube ich, stand in erster Linie dahinter und netterweise hat Laura sich aber dafür eingesetzt und hat gesagt, so, das ist halt mein Freund und der soll das übersetzen. Genau, und dann haben wir uns da geeinigt. Wir mussten natürlich trotzdem jede Menge Verträge unterschrieben werden und auch einige finanzielle Sachen im Vorfeld gezahlt werden. Aber genau, das gehört dann wohl dazu und ich hoffe, dass wir das Geld wieder reinkriegen.
Also auch nichts anderes als das Plattenveröffentlichen. Man hofft immer, dass man das Geld irgendwie wieder reinkriegt. Mit was hoffst du, wirst du in den nächsten Wochen und Monaten das Geld wieder reinkriegen, wenn dann endlich das Vinyl aus dem Presswerk kommt? Sprich die Frage, was werden die nächsten Releases sein?
Ja, ich habe ja mehrere. Im Moment ist es total schwierig, weil einige ja auch in den Heften zum Beispiel bei dir auch schon erwähnt wurden, aber ich habe das Vinyl noch gar nicht in Händen und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so wirklich, wann es denn bei mir sein wird. Also in diesem Fall geht es zum Beispiel um Divided Heaven, ist eine Platte, die kommen wird, aber verzögert sich auch gerade der Liefertermin immer weiter. Jetzt heißt es gerade, die kommt irgendwann im Mai, aber ob dem so ist, man weiß es nicht, aber genau, das ist die erste Sache, die kommt, denn soll im April, ich gucke hier gerade auf meinen Kalender, da kommt eine Band, Axis Off heißt die, das ist so eine Post-Punk-Rock-Geschichte. Der Sänger, der spielt auch in Katalan, von denen habe ich schon mal eine Platte rausgebracht. Das ist wieder so eine sehr, sehr eigensinnige Geschichte, würde ich sagen. Also weiß ich nicht, ob man da den typischen Gunner-Sound direkt findet, aber es lohnt sich total, sich da reinzuhören. Also vielleicht auch die Platte lieber zweimal hören, anstatt nur einmal und zu sagen, ah, das ist nix. Genau, lohnt es sich, die ruhig zweimal zu hören. Genau, das kommt. Dann gibt es eine Deutsch-Punk-Band, mal wieder ein Duo aus Kiel. Auch ein bisschen mit dem Humor-Hintergrund, würde ich sagen. Das sind Gordon Shumway. Der Name spricht ja für sich.
Alf, geht so in die Älteren erinnern sich unter uns. Alf, Gordon Shumway war aus der Fernsehserie genau. Alf, diesem komischen Zotteltier.
Ja, der Außerirdische, genau. Die kommt noch raus. Dann habe ich The Carolyn, so 90er, so eine 90er-Geschichte. So, für mich fühlt es sich wie 90er. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, dass man heute, was man heute nicht mehr sagen darf.
Emo.
In die Richtung geht es. Ja, das sollte ich nicht nochmal wiederholen, aber genau, vielleicht geht's, es geht so ein bisschen in die Richtung. Genau, ich finde die Band super. Genau, die kommt noch. Ja, das sind so die Sachen, die jetzt mal anstehen, ne? Ja. Mobina Galore kommen noch mit einem Live-Album, freue ich mich auch sehr drauf. Genau, eine tolle Band, die jetzt ja auch bald auf Tour kommt. Hoffentlich klappt. Muss man ja leider immer noch sagen. Habe ich noch was? Nee, ich glaube, das sind erstmal die Sachen, mit denen ich mich gerade beschäftige. Ne?
Reicht ja.
Französische Band kommt auch. Tiny Voices, merke ich gerade. Ich glaube, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr fallen mir ein. Vielleicht müssen wir erst an dieser Stelle abbrechen und sagen, das sind erstmal die Bands, die als nächstes kommen. Mercy Union kommt auch eine neue Platte.
Siehst du, bei jedem Wimpernschlag fällt dir noch was Neues ein.
Ja, genau. Überall, wo ich hingucke, fällt mir was ein, genau.
Und plötzlich ist ein Jahr später und sind schon wieder 12 neue Platten irgendwie da, ja.
Ja, genau. Wenn man sie denn kriegt, ne? Sonst schleppt man das tatsächlich ins nächste Jahr und weiß nicht, wie viel man in diesem Jahr geschafft hat.
Ja. Aber das wäre ein ganz anderes Thema. Gunnar, wir haben eine Stunde sehr schön geplaudert über total spannende Dinge, die ich alle schon mal, und deshalb mache ich diesen Podcast, alle schon mal wissen wollte, die mich einfach interessiert haben. Genau aus dem Grund, mich interessiert's, ich frage. Und irgendjemand anders hört sich's an und den interessiert es vielleicht auch oder auch nicht, aber das ist mir egal, das kann dir egal sein. Aber euch da draußen ist es hoffentlich nicht egal und ihr habt Spaß gehabt, euch das jetzt hier anzuhören. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit und ich denke, wir sehen uns vielleicht auch einfach mal wieder. Vor allem sehen wir uns in Form deiner Releases, wenn die dann mal wieder bei mir per DHL hier abgegeben werden. Ich danke dir vielmals.
Ja, vielen Dank dir. Danke, dass du mich hier in deinem Podcast hattest. Freut mich sehr.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.